Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Moni Rechada ist mit ihrer kompletten Familie ein Jahr lang durch Europa gefahren. Über diese Europareise wollen wir jetzt reden. Und bevor wir die jetzt in alle Einzelteile zerlegen, würde ich gerne von dir wissen, Moni, versuch mal in einem Satz zu sagen, wie war diese Reise?
Sehr chaotisch, aber im Rückblick fantastisch. Ist das ein Satz?
Das ist ein Satz.
Ein Satz.
Und den nehmen wir jetzt gleich weiter auseinander.
Okay.
Ein Jahr lang mal raus, ganz woanders sein, einen ganz anderen Fokus setzen. Da reden ja viele drüber, aber nur wenige machen das dann auch tatsächlich, weil es natürlich so einfach auch gar nicht geht. Aber Moni Rechheider und ihr Mann Andi, die hatten das schon ganz lange im Kopf, dass sie das mal machen könnten. Und irgendwann wurde das dann konkret. Moni, wie war das?
Es hat angefangen damit, dass der Andi in der Küche neben mir saß und sagte, wir machen das jetzt. Und ohne auszuholen, zu sagen, worum es ging, wusste ich, worum es ging, nämlich, dass wir diese Reise machen würden.
Das heißt, ihr habt schon viel länger darüber nachgedacht eigentlich.
Nicht konkret, was wir tun wollten, aber wir haben natürlich schon immer davon geträumt, mal eine Auszeit zu machen, unseren Alltag zu unterbrechen, ja, was komplett anderes zu machen.
Beschreibt mal kurz, wer ihr seid.
Ja, wir sind eine Familie, klassisch Mann, Frau, drei Kinder. Zum Zeitpunkt der Reise, als wir gestartet sind, waren die 12, 10 und 5 Jahre alt. Also zwei schulpflichtige Kinder, ein Kindergartenkind. Andi ist Architekt, arbeitete freiberuflich und ich arbeite als Journalistin und habe eine Mini-Agentur. Und dann gibt es noch Charlie, unsere Hündin, eine Golden Retriever-Dame, die man überhaupt nicht vergessen darf, weil die gehört mittlerweile natürlich zur Familie und die war auch mit auf Reisen.
Das heißt, ihr wart sechsköpfig sozusagen und habt euch dann überlegt, wir ziehen uns hier mal ein Jahr komplett raus aus unserem normalen Leben.
Ja, wir haben, also nachdem dieser eine Satz gefallen war, wir machen das, habe ich nachgefragt, habe gesagt, wie meinst du das ernst? Also wir wollen reisen und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben wir erstmal ein paar Tage nicht mehr darüber gesprochen, haben das sacken lassen. Ich glaube, jeder für sich so ein bisschen. Mhm. Aber nachdem die Entscheidung, dieser eine Satz gefallen war, war klar, wir machen das. Und wir haben ab diesem Augenblick eigentlich darauf hingearbeitet, dass wir das auch umsetzen.
Warum wolltet ihr das machen?
Wenn ich zurückdenke an die Zeit, das war Ende 2015, Anfang 2016, war unser Leben eine einzige Hetzjagd. Mhm. Also das ganze Familienleben bestand daraus, die Kinder in die Schule zu kriegen, in den Kindergarten zu kriegen. Abends kamen natürlich alle wieder nach Hause. Man wurde irgendwie, dann wurden sie mal verteilt auf Sportangebote und wir haben gearbeitet wie die Wilden und haben unsere Kinder total selten gesehen. Also wir sind wirklich durch unser Leben gelaufen. Also wirklich sprichwörtlich. Ich habe oft gesehen, dass ich, um einen Termin einzuhalten, gelaufen bin. Das war so unser privates Leben. Und dann war ja Ende 2015 begann diese ganze Serie von Terroranschlägen in Europa mit dem Attentat in Paris. Und dann ging auch die ganze Flüchtlingswelle nach Europa los und es war also politisch sehr aufgewühlt und die Kinder waren total durcheinander. Die haben das alles mitgekriegt und hatten auch Angst davor, was gerade so passiert. Also sie waren da ja halt noch relativ klein, aber die hat das trotzdem sehr bewegt. Und das war für uns dann auch ein Anlass zu sagen, wir müssen denen zeigen, dass das Leben gut ist. Dass die
und
Welt
dass
gut ist.
Europa auch vielleicht.
Dass Europa gut ist, ne? Dass Europa für uns unsere Heimat ist, ne? Und dass wir hier zu Hause sind und dass uns nichts passiert. Und der Plan ist tatsächlich auch aufgegangen.
Moni Rechheider ist da und du warst mit deiner Familie ein Jahr lang unterwegs. Ihr seid durch Europa gereist. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie die Idee entstanden ist. Jetzt machen wir es mal konkret. Also sich zu überlegen mit 5 Leuten plus Hund, ein Jahr lang sich komplett rauszuziehen. Du hast, ihr habt 3 Kinder, das heißt, die Kinder mussten alle raus aus der Schule und ihr seid auch beide berufstätig, das musstet ihr auch irgendwie ein Jahr dann ruhen lassen, beziehungsweise Arbeitgebern sagen, wir kommen einfach mal nicht. Erzähl mal, wie diese konkrete Planung, wie das losging.
Wir haben ab diesem Zeitpunkt, als wir die Entscheidung getroffen haben, sehr viel gearbeitet. Also wir sind beide selbstständig und haben so gut wie jeden Auftrag angenommen, den wir kriegen konnten. Und wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück, dass das dann alles so funktioniert hat. Also wir konnten Geld verdienen, um diese Reise zu finanzieren. Und hatten uns einen Plan gemacht, den wir nicht immer genau befolgt haben. Aber dazu gehörte eben vor allen Dingen das Thema Schule. Wie gehen wir mit der Schulpflicht der Kinder um? Mhm. Und da haben wir sehr frühzeitig schon mit den Lehrern gesprochen, mit der Schule gesprochen, mit der Direktorin Kontakt aufgenommen und von unserem Plan erzählt. Also ein Jahr vor der geplanten Reise, sodass die Schule informiert war. Und dann gibt es so viele Sachen zu erledigen. Eltern zu informieren, Freunde zu informieren.
Ihr habt auch ein Haus.
Das mussten wir vermieten. Mhm. Genau, das war für ein Jahr natürlich auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Aber da haben wir dann eine WG gefunden, eine Kunst- und Kultur-WG. 6 junge Leute, die unser Haus bewohnt haben in dem einen Jahr. Und ihr Projekt in unserem Haus durchgezogen haben. Und das war natürlich auch großartig, das passte so gut zu uns. Mhm. Versicherungen kündigen, Bankkonten irgendwie organisieren, überflüssige Geldausgaben reduzieren, alles einfach mal ein bisschen drosseln, wo es zu drosseln geht. Das waren wichtige Punkte. Oft hatten wir das Schulthema war, glaube ich, das, was uns am meisten bewegt hat.
Ja. Man darf Kinder in Deutschland, glaube ich, nicht einfach so ein Jahr aus der Schule nehmen, oder?
Ja, genau, so ist es. Die Schulgesetze der Länder sehen diese Art von Bildung der Kinder nicht vor. Also es gibt eine Schulpflicht, eine Schulanwesenheitspflicht. Kinder in Deutschland müssen in der Schule lernen.
Ja.
So ist das vorgesehen. Es gibt natürlich viele freiere Ansätze, aber es soll im Schulgebäude stattfinden und diese Art des Lernens auf Reisen oder unterwegs oder mit den Eltern, eine freiere Art des Lernens ist eigentlich nicht vorgesehen, genau.
Ihr habt es aber trotzdem geregelt bekommen.
Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das so oder so. Also es wird irgendwie funktionieren.
Notfalls mit Entführung.
Notfalls mit Entführung. Ja, es gibt ja eine ganz legale Möglichkeit, indem man den Wohnsitz von Deutschland abmeldet. Man meldet sich aus Deutschland ab oder eben die schulpflichtigen Kinder plus ein Erwachsener. Oder man hat Glück und die Schule befreit einen. Das passiert. Das haben wir auch unterwegs, haben wir auch Leute kennengelernt, die ihre Kinder haben befreien lassen. Bei uns waren die Lehrer und die Direktorin sehr angetan, aber sie konnten uns nicht befreien, weil die Bezirksregierung Köln das nicht wollte.
Wie habt ihr das dann gelöst?
Wir haben ganz zum Schluss geschah sowas wie ein kleines Wunder und die Reise wurde als berufliche Reise anerkannt, die es auch war, weil ich das journalistisch auch verarbeite, das Thema. Und kam wie aus heiterem Himmel noch sowas wie eine Geheimlösung. Aber
Muss an Weihnachten nicht alles verraten.
Man muss an Weihnachten nicht alles verraten. Aber man könnte mich zum Beispiel per E-Mail fragen oder so.
Okay, gut. Wer Infos dazu haben will, kann Moni direkt anschreiben. Gerne über uns, deutschlandfunknova.de. Dann ist ja noch eine Frage, wenn man ein Jahr lang reist, verdient man in der Regel, du hast jetzt gerade gesagt, du hast es schon als berufliche Reise und du machst was draus, du schreibst ein Buch darüber, ne? Nichtsdestotrotz, in dem Jahr habt ihr erstmal ja nichts verdient. Wie kann man sowas finanziell stemmen?
Ich würde mal sagen, verschiedene Säulen. Also zum einen ein bisschen vorarbeiten und sich ein Polster anfuttern. Zum anderen aber auch, also wir hatten glücklicherweise ein Haus, das wir vermietet haben. Das heißt, es kamen Mieteinkünfte rein. Und ich konnte unterwegs auch noch ein bisschen online für Kunden arbeiten. So dass wir alles in allem für die Reise, wenn wir nicht ein Wohnmobil gekauft hätten, das nie an den Start gegangen ist und uns sehr viel Geld gekostet hat, wären wir plus minus null mehr oder weniger rausgekommen. Also es ist bei weitem nicht so teuer zu reisen, wie man denkt.
Ihr habt die Kinder aus der Schule, ihr habt euer Haus vermietet, ihr habt euch beruflich euren Arbeitgebern gesagt, wir sind jetzt mal weg. So, dann brauchtet ihr ein Fahrzeug, um mit 5 Leuten plus Hund loszureisen. Wie ging da die Vorbereitung? Wie wolltet ihr aufbrechen?
Die Idee war, dass wir mit einem Wohnmobil durch Europa reisen.
Mhm.
Das war der Plan. Wir haben uns dazu relativ früh, ich glaube, Anfang 2017 ein Wohnmobil in den Niederlanden gekauft. Es sollte möglichst alt sein, weil es ein Kennzeichen als H-Kennzeichen für ein historisches Fahrzeug bekommen sollte, damit man überhaupt noch in die Städte reinfahren darf. Mhm. Und es sollte möglichst günstig sein. Und dann haben wir in den Niederlanden einen ziemlich kultigen Niesmann Bischof Clou irgendwas gekauft für 7.500 Euro. Mhm. Und dachten, wir hätten auch tatsächlich einen großen Coup gelandet. Dem war dann nicht so.
Warum? Was ist passiert?
Als wir den nach Deutschland geholt haben, wurde uns dann gesagt, hätte man sich natürlich auch vorher informieren können, dass er erstmal sowas wie eine Vollabnahme braucht. Also der TÜV checkt dieses Auto, ob das aus dem Kongo kommt oder aus den Niederlanden, ist völlig egal.
Okay, weil du es nicht in Deutschland gekauft hast, guckt genau. Der deutsche TÜV da nochmal drauf.
Ganz genau, also guckt dann viel genauer drauf als sonst. Und wir kamen mit einer riesen Mängelliste aus dieser TÜV-Voruntersuchung raus, die dann in einer Werkstatt abgearbeitet wurde. Und da stiegen die Kosten für dieses Fahrzeug natürlich schon mal an.
Ja.
Aber immerhin Mitte Juli 2017, also 2 Wochen vor unserem geplanten Start, war das Fahrzeug fertig und galt als repariert und hatte TÜV und das H-Kennzeichen, alles.
Gut, ihr konntet los.
Wir hätten losgekonnt, wenn wir denn jemals mit dem Ding zu Hause angekommen wären. Auf dem Weg von der Werkstatt nach Hause sind wir auf der Straße liegen geblieben und die Diagnose war dann Motorschaden.
Ach du Scheibenkleister.
Das heißt, ja, genau.
Also wir Motorschaden ist ein richtiges Problem. Ne? Das ist nicht irgendwie, ist ein kleines Kabel verrutscht, sondern dann hast du wirklich...
Nee, der dampfte, krachte, gurgelte und es war irgendwie klar, das Ding fährt nicht mehr. Und
okay.
Dann wurde der wieder in die Werkstatt gekarrt. Und also uns war klar, wir mussten am 1. August aus unserem Haus raus. Also das Haus war ab dem 1. August vermietet. Mhm. Und daher brauchten wir einen Plan B, mit den wir irgendwie dann umsetzen konnten.
Okay, und was war der?
Wir nehmen all unsere Klamotten aus dem Haus und fahren in ein altes Fachwerkhaus, das wir glücklicherweise im Westerwald haben und haben da erstmal all unsere Sachen zwischengelagert und gewartet darauf, dass dieses Wohnmobil fertig wird.
Das heißt, statt auf große Europareise zu gehen, hat es euch erstmal in den schönen Westerwald verschlagen. Für
Stadt, ja.
Wie
Stadt,
lange?
Stadt, Wald, Westerwald. Das war ein bisschen, war schon ein bisschen bitter. Wenn man Pläne hat, wir wollten am Anfang nach Norwegen fahren, nach Skandinavien, die Sonne genießen und den Sommer da genießen und wir waren dann halt im Westerwald. Da sind wir insgesamt 2 Monate geblieben.
2 Monate, schon mal von dem Jahr, was ihr euch da mühsam erkämpft hattet,
ja.
Habt ihr schon mal im Westerwald abgesessen.
Ja, also die Kinder waren absolut happy, waren total glücklich. Für die war das ein Wahnsinnssommer. Die waren viel draußen und haben Heu gespielt und haben die Natur genossen. Und für die war das schon der Beginn der Reise. Aber wir Erwachsenen haben da gesessen und darauf gewartet, dass wir irgendwann mal Nachricht aus der Werkstatt bekommen und dass es heißt, ihr könnt losfahren.
Wir haben schon gehört, bei dieser Reise sind schon vor dem Start einige Dinge passiert, bei denen viele andere schon längst gesagt hätten, nee, komm, wir hängen das alles an den Nagel hier. Aber sehr verspätet seid ihr dann doch noch losgekommen, Moni. Zwar nicht im Wohnmobil, aber mit einem Bulli, den ihr eigentlich verliehen hattet für das Jahr.
Wir sind mit 5 Leuten und einem Hund in einem Bulli, in einem ziemlich altersschwachen T3 losgefahren. Interessanterweise haben wir vorher immer gedacht, wir brauchen ein großes Gefährt. Wir brauchen Betten, wir brauchen Freiraum, wir brauchen eine Toilette, wir brauchen eine Küche, wir brauchen Großzügigkeit, wir brauchen Raum, um das überhaupt machen zu können. Also wir hatten dieses Fahrzeug vorher, wir haben es verliehen, aber wir haben immer gedacht, wir können damit, das ist zu klein, wir können damit nicht fahren. Aber dem war nicht so.
Es ging.
Es ging. Wir sind dann, Richtung Osten gefahren und mit dem Ziel, dann möglichst schnell in den Süden zu fahren, um halt noch ein bisschen Wärme abzukriegen.
Und wo seid ihr dann gelandet?
Wir sind durch Ostdeutschland gefahren, haben dann eigentlich irgendwie Griechenland eingegeben als Ziel, ins Navi und wurden aber in Ungarn in der Nähe von Budapest von einem Unwetter überrascht, mitten in der Nacht und es hat geregnet wie blöd und dann sind wir rausgefahren und haben uns einen Campingplatz in Budapest gesucht, haben da quasi einen Zwischenstopp gemacht und dann kam über Facebook, hat sich jemand gemeldet bei uns und hat gesagt, wollt ihr nicht vielleicht noch in der Pusta eine Station machen? Da sind ein paar Leute, die haben eine Farm, die nehmen gerne Gäste auf. Fahrt doch da mal vorbei.
Also habt ihr eure Pläne mit Griechenland und so erstmal umgeschmissen und seid in Ungarn geblieben?
Wir sind dann tatsächlich dahin gefahren. Wir haben den angemeldet und haben gefragt, können wir vorbeikommen? Die haben gesagt, ja klar, kommt vorbei. Und dann sind wir schlussendlich 3 Wochen auf einer Mini-Farm in der ungarischen Pusta gelandet und haben Zäune repariert, Ziegen gemolken, die Kinder haben Schweine und Hühner gefüttert und ja, war eine fantastische Zeit, völlig unerwartet. Wir hatten keine Ahnung, was uns da erwartet und die natürlich auch nicht. Wir wurden herzlich empfangen und begrüßt und die waren total gastfreundlich und haben uns bekocht und war irgendwie eine tolle Zeit. Aber dann wurde es kalt. Also wir waren dann in diesem C3-Bulli mit einem Stoffdach, mit einem Stoffzelt und es fing an zu schneien.
In welchem Monat sind wir gerade?
Wir sind im November.
Okay.
Wir sind im November, es fing an zu schneien, es war richtig kalt und wir wussten, also wir müssen jetzt weiter in den Süden, sonst kommen wir da gar nicht mehr hin.
Ja.
Und dann sind wir über Landstraßen durch den Balkan, also Serbien, Bosnien-Herzegowina nach Montenegro, weiter durch Albanien durch, von einem Land, von dem wir wirklich so gut wie nichts wussten und vor dem uns selbst die Montenegriner gewarnt haben, da durchzufahren, was aber überhaupt völlig unsinnig war. Also wir hatten da eine tolle Zeit.
Erzähl mal was von Albanien, bevor wir weiterfahren.
Ja, Albanien, zum Beispiel der erste Campingplatz direkt hinter der Grenze, also nach all den Warnungen, wie gefährlich Albanien ist, war in Skodra. Und wir kamen da an, das waren Künstler und seine Frau, eine Englischlehrerin, die uns da begrüßt haben. Ganz toller Campingplatz, jedes Detail wunderbar künstlerisch umgesetzt, ein riesen Pool, der natürlich leer war und die Kinder so, boah, super Pool. Und dann hat der zum Beispiel, hat er gesagt, okay, mach das Wasser wieder an. Ja? Hat den Pool aufgefüllt.
Das Im November in Albanien.
Im November in Albanien 3 Tage Wasser laufen lassen, bis dieser Riesenpool voll war. Und nur damit die Kinder da reinspringen durften. Das war fantastisch. Dann hat er zum Beispiel, es gab gar keine touristische Infrastruktur. Ne? Also so, wie man das kennt, irgendwo, man weiß, wo man hinfahren kann, was man besichtigen kann, besuchen kann, gab es nicht. Und dann hat uns der Mensch vom Campingplatz gesagt, fahrt doch mal dahin in dieses Dorf und da holt euch dann einer ab und der fährt euch dann mit dem Bötchen irgendwie auf eine Insel. Und dann haben wir das gemacht, sind losgefahren, kamen in ein Dorf, da kam uns dann hupend so ein Moped entgegen, junger Typ, der uns zuwinkte und sagt, komm mit, ne? Und wir hinter dem her, dann fuhren wir auf so ein Gelände, jemand machte so ein rostiges Tor auf und da war dann der Bauernhof, der Hof, das Haus von diesem Mann, den wir treffen sollten. Er sprach weder ein Wort Deutsch noch Englisch, kein Wort Albanisch, also wir verstanden nichts. Aber er packte so seinen Außenbordmotor und führte uns zu seinem Bötchen und wir fuhren über einen wunderschönen Stausee in einer wunderschönen Landschaft, gebirgige, bewaldete Landschaft, kein Mensch drumherum und wir landeten auf einer Insel, das war dann UNESCO-Weltkulturerbe.
Aber ihr habt den Bulli an Land stehen gelassen bei Leuten in Albanien, die ihr nie vorher gesehen hattet, mit denen ihr euch auch nicht verständigen konntet. War der Bulli noch da, als ihr zurückkam?
Der Bulli war da.
Ja.
Die Leute waren, der Mann war total freundlich, auch wenn wir ihn halt nicht verstanden haben.
Ja.
Er hat uns eine wunderschöne Insel gezeigt mit historischen Artefakten und Ruinen und eine tolle Bootsfahrt, Steilhänge. Wunderschön und der Bus war noch da und ganz zum Schluss war sogar eine Tochter von ihm auf dem Hof anwesend, die konnte ein bisschen Englisch und dann haben wir uns auch noch ein bisschen unterhalten. Also ich würde sagen, es hat sich so gelohnt zu vertrauen und nicht misstrauisch zu sein und sich einfach darauf einzulassen. Das war das Wunderschöne an dieser Begebenheit.
Eine wichtige Erkenntnis schon mal aus dieser Reise durch Europa. Moni Rechheider ist da, die zusammen mit ihrer Familie letztes Jahr unterwegs war in einem Wohnmobil durch Europa, beziehungsweise das sollte so sein. Wir haben schon gehört, bei dieser Reise sind schon vor dem Start einige Dinge passiert, bei denen viele andere schon längst gesagt hätten, nee, Schluss, wir machen das jetzt nicht mehr. Aber jetzt erstmal Weihnachten. Da waren die Rechheiders auf Kythera, einer kleinen Insel in Griechenland.
Wir haben den Heiligabend gestartet auf einem wunderschönen kleinen Marktplatz in Potamos. Da gab es eine Rallye für Kinder, die die Einheimischen organisiert hatten. Und da sind unsere Kinder auch mitgegangen. Und dann konnte man die haben so kleine Geschenke gesucht. Und danach gab es traditionelle griechische Tänze, die dargeboten wurden. Und einen Weihnachtsmann, mit dem man Fotos machen konnte. Und das war schon mal ein toller Einstieg in den Tag. Dazu, ich würde mal sagen, 18 Grad, strahlend blauer Himmel, wunderschöne Landschaft, also perfekt. Anders als sonst, aber perfekt. Mhm. Und nachmittags um 5 waren wir dann in einer Felsenkirche. Da sollte ein griechisch-orthodoxer Weihnachtsgottesdienst stattfinden, von dem wir uns so auch eigentlich keine Vorstellung gemacht hatten. Und wir waren natürlich pünktlich um 5 Uhr da und
die Kirche war Pünktlichkeit.
Leer. Deutsche Pünktlichkeit, genau. Wir waren da und außer uns aber niemand. Wir dachten also, oh, wir haben uns...
Falsch.
Das ist vielleicht nicht Heiligabend oder auch nicht die Uhrzeit oder falsche Grotte oder wie auch immer. Auf jeden Fall begrüßte man uns dann quasi per Handschlag und da war ein Bischof, der mit einem langen weißen...
Also der war schon da.
Ja, der Bischof und seine Gehilfen, die standen da und warteten vielleicht auch. Also wir waren dann da und man begrüßte uns und so nach und nach trudelten dann auch die... Weihnachtsgottesdienstbesucher ein und ich glaube, die kamen, also jeder küsste halt den Ring des Bischofs und es füllte sich, nachher war die Grotte voll, aber das war dann vielleicht um 7 oder so, also ich glaube so, es gab keinen Startzeitpunkt, um 5 Uhr muss man da sein, das war mehr so ein bisschen laissez-faire, von 5 bis 7 konnte man kommen, wenn man wollte oder auch nicht, Hauptsache man küsst den Ring des Bischofs.
Haben die Kinder an dem Abend irgendwie gesagt, sie vermissen was? So, weiß ich nicht, ihr hattet wahrscheinlich jetzt nicht so viele Päckchen wie sonst und es gab wahrscheinlich auch nicht das gleiche Essen wie sonst und die Oma fehlte wahrscheinlich auch, ne? Fehlte denen was? Haben die das artikuliert oder war es in Ordnung?
Also wir hatten tatsächlich Besuch. Also wir haben einen Freund mit seinem Sohn, der sich auch mit einem VW-Bus für 2 Wochen auf den Weg gemacht hat, diese, ich glaube, fast 3000 Kilometer zu fahren und um uns zu sehen, genau. Mhm. Was natürlich schon mal sehr schön war. Wir haben einen Weihnachtsbaum gekriegt, das, was dem festlichen Ambiente, so wie wir es kennen, natürlich auch was gegeben hat. Und das Christkind ist auch bis nach Aronjavika gekommen und es gab auch ein paar Präsente, weniger als zu Hause. Aber wir haben tagelang vorher schon Plätzchen gebacken und wir haben lecker gekocht und es hat den Kindern nichts gefehlt. Die waren glücklich, genau so wie es da war, mit uns und in diesem Rahmen.
Weihnachten 2017, ein schönes Fest für die Haiders, unterwegs durch Europa, aber dann kam das neue Jahr und mit dem kamen auch ein paar schlechte Nachrichten.
Ja, also geplant war, Mitte Januar aufzubrechen und dann halt sich langsam wieder in den Norden weiter zu bewegen. Und dann hatten wir leider einen Krankheitsfall in der Familie. Andis Vater hatte einen Schlaganfall und war im Krankenhaus. Und dann sind wir relativ überstürzt nach Deutschland aufgebrochen.
Also ihr habt die ganze Reise abgebrochen, seid nach Hause.
Ja, also wir wussten ja gar nicht, wie es weitergeht, wie es ihm geht, wie es weitergehen würde. Und dann, wir haben gesagt, also wir wollen auf jeden Fall nicht weiter reisen, wenn Andis Vater im Krankenhaus ist. Und
hast du da schon gedacht, okay, das war's jetzt, das war unser Jahr, nach einem halben Jahr schon vorbei?
Ja, also da ja so viele Widrigkeiten da schon vorher waren, hätte das nicht unbedingt sein müssen, so wie es gekommen ist. Aber klar, für uns stand der Vater erstmal im Vordergrund. Und wir haben eher an ihn gedacht als an unsere Reise. Ne? Und wollten dann auch, es war keiner, der gesagt hat, wir wollen weiterreisen. Ja, und dann sind wir weitergereist. Andis Vater ging es glücklicherweise nach 1-2 Wochen wieder besser. Und er konnte nach Hause. Und es war klar, dass das nichts Lebensbedrohliches ist. Und dann dachten wir natürlich, jetzt schnappen wir uns unser Wohnmobil.
Stimmt, das gab es ja auch noch.
Ja, wir hatten ja noch ein Wohnmobil.
Das heißt, das war wieder repariert.
Das Wohnmobil war repariert. Das sollte ja schon im Oktober repariert sein. Wir haben das dann im Januar tatsächlich abgeholt, sind damit wieder in den Westerwald gefahren. Wir hatten dann schon Freunde im Westerwald mittlerweile. Es war schon ein Stückchen Heimat für uns geworden.
Ja.
Und Dann haben wir angefangen, dieses Wohnmobil innen auszubauen.
Ach, das hattet ihr vorher noch gar nicht gemacht?
Nee, wir haben jetzt erst wir hätten es 2 Wochen vor der Abreise bekommen, aber es hat ja dann Motorschaden. Also innen drin sah das aus wie ein russischer Knast oder ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es war schlimm. Es war
also 2018, ihr sitzt im Westerwald, obwohl ihr eigentlich gerade auf jeden Fall sehr viel weiter südlich sein wolltet und saniert ein Wohnmobil von innen.
Genau, also wir haben, Andi hat eher die technischen Sachen übernommen, Andi und Paul haben ganz viel an dem Ding auch dann noch geschraubt, also es mussten noch Gurte rein, das hat die Werkstatt nochmal übernommen. Es musste jede Menge geschreinert werden, geschliffen werden, angestrichen werden. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen genäht, um alle Bezüge neu da zu machen. Wir haben Matratzen gekriegt, die Küche toll gemacht und ein bisschen Design, Tapeten angehängt. Selbst diese kleine Mini-Toilette mit Rosentapeten verschönert. Also es war zum Schluss, das war im März, war das ein Schmuckstück. Aber wir haben, ich glaube, 6 Wochen innen daran gearbeitet, dass das fertig wurde.
Aber eure Laune war, wie ich das so höre, ganz gut, weil ihr hattet ja noch viele Monate vor euch. Und
ja,
ihr hattet in Aussicht, es wird auch durchaus sehr viel luxuriöser, weil wir fahren jetzt nicht mehr Bulli, sondern wir fahren dann jetzt die restliche Reise mit diesem Wohnmobil, so wie ursprünglich geplant.
Ja, also die Laune war nicht immer rosig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir permanent darüber gejubelt hätten, dass wir da sitzen und in der Kälte, es war eisig kalt, an dem Ding rumschrauben. Aber ja, wir hatten vor Augen, dass wir mit diesem Gefährt dann nach Lappland fahren wollten. Das war unser Ziel. Wir wollten nochmal nach Skandinavien. Ja, es war unser zweiter Anlauf quasi und wir wollten das dann im Schnee sehen. Und hatten auch das Wohnmobil daraufhin ausgerichtet. Wir hätten damit in den Schnee fahren können. Ja.
Nächste Etappe der Reise. Ihr seid im Westerwald. Es ist März und euer Wohnmobil ist fertig. Und ihr könnt los.
Genau, es war ein erhebendes Gefühl. Wir starten das Wohnmobil mit diesem typisch alten Diesel-Sound. Und
mit dem Ziel Lappland.
Mit dem Ziel Lappland, genau. Wollten noch Tschüss sagen bei Andis Eltern und kommen bis zum Leverkusener Kreuz.
Ja.
Und dann geht der Motor in Rauch und Flammen auf. Also das war diesmal dann Leverkusener Kreuz statt Lappland.
Fängt ja auch mit L an, immerhin.
Fängt auch mit L an.
Erzähl das mal, was ist denn da passiert?
Also ich glaube, ich habe 2 Sekunden vorher noch Bilder gepostet, wie gemütlich das ist. Die Kinder da drin sitzen, wir in diesem gemütlichen Innenraum und Tisch vor uns. Und ja, und von einem Augenblick auf den nächsten war plötzlich der gesamte Innenraum voller Qualm. Mhm. Und die Kinder waren total diszipliniert, haben sich abgeschnallt. Paul hat den Hund geschnappt. Ich habe mir Liv gekrallt. Wir waren auf der Autobahn. Andi fuhr rechts ran. Ja, und dann sind wir alle raus auf den Seitenstreifen. Paul hatte sogar noch diese Weitsicht, eine Leine zu schnappen und den Hund irgendwie wirklich sich zu krallen. Und dann sind wir möglichst weit weg von dem Auto gelaufen, weil wir überhaupt nicht wussten, was passiert. Und dann hat er gequalmt und gerührt und an ein Weiterfahren war nicht zu denken. Also wir hatten auch tatsächlich Angst.
Wie ist das dann weitergegangen?
Erstmal kam ein total freundlicher Mensch.
Ja.
Der hat angehalten. Der hatte gesehen, dass wir da mit Kindern und Hund auf der Autobahn standen, hielt an, wollte eigentlich ganz woanders hin, sagte, ich packe euch ein, zumindest schon mal Kinder, Hund und Frau. Und fahre euch, wohin ihr wollt. Und wir sind dann zu Andis Eltern gefahren. Andi hat auf den ADAC gewartet. Der kam und das Wohnmobil wurde abgeschleppt, wieder in die Werkstatt mit der Diagnose Motorschaden.
Das hatten wir schon mal, ne? So vor einem halben Stündchen.
Das war der zweite Motorschaden.
Was hast du da gedacht? Ich meine, schon wieder und diese ganze Arbeit und diese ganze Zeit ja auch. Warum? Wolltest du noch weiter dann?
Also wir waren am Ende unserer Kräfte, tatsächlich.
Ja.
Also wir haben ein paar Tage bei Andis Eltern gewohnt, dann eine Woche bei meiner Mutter in einer 60 Quadratmeter Wohnung in Köln. Wir wollten nach Lappland, wir wussten, wir können nicht mehr nach Lappland. Also und dann all unsere Pläne, alles, was wir vorhatten, war nicht mehr möglich. Und da mussten wir uns wirklich berappeln und uns ein neues Ziel suchen und sagen so, wir wollen weiter, das ist unser Jahr. Und wir versuchen uns diese Freiheit jetzt auch wieder zu erkämpfen. Aber es war ein tiefes Tief, in dem wir steckten.
Wie seid ihr da wieder rausgekommen?
Ich habe gegoogelt. Ich habe einfach angefangen, wieder zu suchen. Und wir kamen, da wir nie wirklich Urlaub machen wollten, sondern reisen wollten, habe ich bei Workaway Info oder Workaway.com, also auf jeden Fall einer Plattform geschaut, auf der für Angebote für temporäres Arbeiten angeboten werden. Und da war jemand, der postete plötzlich, dass er ein Freilernerdorf in Kalabrien, in einem im südlichsten Zipfel Italiens, gründen wollte.
Was ist ein Freilernerdorf?
Also ein Freilernerdorf war, damit war gemeint, also es war ein Paar mit der 5-jährigen Tochter, die da lebten, und die wollten Leute in dieses kleine Dörfchen bringen, damit sie gemeinsam ihre Kinder frei und in einer freien Umgebung erziehen und lernen lassen. Also keine Sektierer oder irgendwelche Freaks, sondern Menschen, die sich entscheiden, Kinder können auch in einer anderen Umgebung und in ihrem Tempo und nach ihrer Lust und Laune, nach ihren Fähigkeiten lernen.
Und da wolltet ihr hin und mitmachen?
Da haben wir gesagt, da fahren wir hin. Ja, ich habe ihn angeschrieben, denjenigen, der das gegründet hat. Und der wurde überrannt und überlaufen mit Zuschriften, sodass er, ich glaube, 2 Tage später dieses Angebot auch wieder rausgenommen hat. Und wir sind dann in Kontakt geblieben und wir haben gesagt, wir kommen euch besuchen, wir schauen uns das an. Und dann waren wir, glaube ich, 3 Tage später, waren wir in Süditalien.
Aber wie denn? Ich meine, euer Wohnmobil hatte einen Motorschaden und der Bulli war wo nochmal? Im Westerwald?
Der Bulli war im Westerwald, aber also es ist jetzt tatsächlich ein bisschen kompliziert. Wir waren vor der Reise, sind es vielleicht immer noch ein ganz kleines bisschen Haber und Behalter. Wir kaufen gerne, aber schaffen es nie, irgendwas zu verkaufen.
Ja.
Wir hatten auch noch ein ganz bisschen, also sowas wie ein VW-Bus, nur von Ford. Ford Nugget, aber von 2013 mit einem Hochdach. Also so von der Größe vergleichbar mit dem T3, aber in modern.
Was für ein Glück.
Was für ein Glück. Den hatten wir auch verliehen, den haben wir dann zurückgeholt, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr mit dem T3 fahren. Das ist zwar schön kultig, aber eng. Mhm. Wir versuchen es jetzt mal mit diesem Fahrzeug und dann haben wir das gepackt. Wir mussten nichts umbauen, es war alles da. Es war eben nur, wir haben immer gedacht, es ist viel zu klein, mit diesem Teil zu fahren.
Ja.
Das stellte sich als Fehler raus, war genau passend, genau groß genug. Wir hatten alles, was wir brauchten. Und wir sind dann mit diesem Teil nach Badolato, so hieß das Dorf, gefahren.
Also der Trip ging weiter mit neuem Fahrzeug ins Freilernerdorf nach Italien.
Also wir kamen an auf einem Dorfplatz und es regnete in Strömen. Es war Anfang April und das Dorf stellte sich heraus als eine ehemals kleine Stadt. Da haben mal 3000 Leute gelebt und es leben heute nur noch 150 Menschen da. Mhm. Also es waren wenige sanierte Häuser, ganz enge Gassen. Hatte so ein bisschen was Unheimliches und aber auch Wunderschönes. Eben, wie gesagt, diese engen Gassen, alte Palazzos. Man musste aufpassen, dass einem nicht die Dachziegel auf den Kopf fielen. Also es war schon alles sehr marode, viele Ruinen und Häuser in jedem Grad des Zustandes. Also von absoluten Ruinen bis halt schön ausgebauten alten Palazzos.
Und die Menschen, die das da betrieben haben, haben euch auch gerne aufgenommen?
Die haben uns begrüßt und aufgenommen und die haben sich auch sehr gefreut, dass wir da waren. Wir waren letztendlich 3 Wochen in diesem Dorf. Ein ganz anderer Mensch, den wir gar nicht kannten, der aus der Schweiz kam, der da auch ein kleines Häuschen hatte, der hat uns 3 Wochen in seinem Haus wohnen lassen. Mhm. Wir haben dann gemeinsam daran gearbeitet, mal ein Konzept auszuarbeiten für eine Website von diesem Freilernerdorf und haben uns natürlich Gedanken gemacht, was kann das bedeuten? Wie können Kinder da lernen? Welche Möglichkeiten gibt es? Also viele freistehende Gebäude gab es, die man auch noch nicht mal für viel Geld mieten musste. Ja, Robert und Sonja, die dort gelebt haben, die haben vor allen Dingen daran gearbeitet, ihren Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Wir haben ganz bisschen dabei assistiert und ganz bisschen dabei Erste Hilfe geleistet. Mhm. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen moralische Unterstützung. Aber die eigentliche Arbeit haben die gemacht. Dann sind wir weitergezogen, waren 6 Wochen, glaube ich, auf Sizilien, obwohl wir nur 2 Wochen bleiben wollten, haben uns wieder mit unserer Südtiroler Familie getroffen. Mhm. Haben da eine tolle Zeit am Strand verbracht und wirklich mal, haben wieder Freilerner kennengelernt, eine deutsche Frau, die mit ihren 3 Kindern dort lebte und die Kinder komplett ohne Schule erzogen hat. Und die waren, ich glaube, 12, 10 und 6 oder so, oder vielleicht ein bisschen jünger. Auf jeden Fall waren die toll drauf, die sprachen fließend Italienisch. die haben gelesen, die hatten so viele Sachen, für die sie sich interessiert haben. Also dieses Thema frei lernen und lernen, das hat uns irgendwie nicht mehr losgelassen.
Moni Rechheider wollte ein Jahr lang mit ihrer Familie in einem Wohnmobil durch Europa fahren. Am Ende war es weniger Zeit und es gab vom Schlaganfall des Schwiegervaters über ein brennendes Wohnmobil am Kreuz Leverkusen viel, was anders gelaufen ist als gedacht. Was ist das Fazit?
Unser Traum war, Zeit mit der Familie zu haben und auch mal aus unserem Leben herauszutreten und eine andere Perspektive einzunehmen. Und die wollten wir uns davon auch nicht nehmen lassen. Also wir hatten einen Plan, aber wir haben ganz, ganz, ganz am eigenen Körper lernen müssen, dass so eine Reise erst richtig Spaß macht und richtig gut wird, wenn man das Steuer loslässt. Diese Reise hat für uns unser komplettes Leben verändert. Klingt jetzt erstmal dramatischer, als es ist. Also man wird natürlich kein anderer Mensch durch so eine Reise. Man kommt wieder zurück, man kommt auch wieder in irgendeine Art von Alltag. Aber wir hatten diese Zeit und diese Zeit nimmt uns niemand mehr gemeinsam. Ich würde sagen, wir als Familie sind noch näher zusammengewachsen. Also wir vertrauen uns, die Kinder vertrauen uns und wir vertrauen den Kindern auch mehr. Wir haben nicht mehr so hohe Ansprüche an die Kinder wie früher, also so dieses Thema Schule, Lernen, also man hatte ja quasi die akademische Laufbahn schon geplant, das ist uns mittlerweile völlig egal, wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind und zufrieden und zu offenen, starken Menschen werden, die das Leben genießen können. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen mehr dahin gebracht, ne? Also wir sind auch mutiger geworden. Wir haben einmal diese Entscheidungen getroffen und wir haben gesehen, trotz allem, was so passiert ist, wir hatten eine tolle Zeit. Und ich glaube, wir würden heute viel eher uns trauen, nochmal eine Entscheidung zu treffen und die auch umzusetzen. Wir wissen jetzt, dass es geht.
Werdet ihr das wohl nochmal machen? Gibt es neue Pläne?
Im Moment sind wir zu Hause. Also wir sind, es hat lange genug gedauert, hier anzukommen. Aber jetzt sind wir glücklich und haben die Entscheidung getroffen, hier zu sein. Wir wollen den Kindern auch ein Zuhause bieten. Die müssen hier auch wieder ankommen, ihre Freunde finden, selbstständiges Leben leben und auf eigenen Füßen stehen. Und das ist genauso wichtig, wie mit uns zusammen durch die Welt zu gurken. Und von daher im Moment ist das Thema, wir bleiben hier. Wir versuchen unseren Kindern und uns natürlich auch ein schönes Leben zu bereiten und ja, zufrieden zu sein und ja, auch zufrieden mit unseren Entscheidungen und mit unserem Leben zu sein.
Ihr habt, glaube ich, ein Manifest geschrieben, die ganze Familie, ne?
Wir haben ein Manifest geschrieben, wie wir leben wollen. Wir wollen miteinander leben, in Vertrauen auf und miteinander geborgen sein. Das halten wir auf jeden Fall ein. Viel Freiraum haben für unsere Entwicklung. Ich denke, den suchen wir uns täglich. Wir wollen viel für uns machen und arbeiten und nicht so sehr für andere. Das schafft man mal mehr, mal weniger. Wir sind genauso Zwängen ausgesetzt wie alle anderen auch. Wir wollen mehr Kultur, Musik, mehr Freude in unserem Leben haben. Und das versuchen wir auch tatsächlich umzusetzen.
Jetzt seid ihr ja schon eine ganze Weile wieder da. Merkst du, dass sich das ausschleicht? Also man kommt natürlich von solchen Reisen wieder und ist voll von Ideen und von guten Vorsätzen. Ist es schwer, die zu halten oder funktioniert das?
Das Ende unserer Reise und der Beginn unseres Wiederhierseins ist nicht das Ende einer Reise, unserer gemeinsamen Reise. Also es geht natürlich weiter. Alles, was wir uns vorgenommen haben und was wir begonnen haben zu leben, wird hier weiterentwickelt. Und es gibt kein Ende. Ne? Wir sind mitten in einem Prozess drin. Und ja, es bestünde die Gefahr, dass sich das ausschleicht. Also klar, wir haben auch wieder das Radio an und Fernsehen an und hören Bad News und haben auch Bad Things um uns rum und erleben auch irgendwie Probleme und Problemchen. Aber wir versuchen, diesen Geist aufrechtzuerhalten, dass man eben diese Möglichkeit, diese Freiheit hat, zu wählen, wie man leben möchte.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.